Hattest du schon angemacht?
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassiru a'im fadlika kareem. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اصرف عنا الوباء واصرف عنا البلاء واصرف عنا الغلاء اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام اللهم احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واحفظ لنا من نحبهم فيك واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين رب العالمين ثم أما بعد فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بهذا العنوان بلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى ومع اللقاء 70 وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا آمين
Bismillahirrahmanirrahim, alles Gute mit Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen und viel und Segen sei mit den edlen Gesandten und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Viel und Segen sei auf ihn und seinen Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Weil ich das beste Wort ist, das Wort Allah subhanahu wa ta'ala und die beste Rechtleitung ist des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Überbringung der Botschaft des Koran. Wir sind angekommen beim 70. Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe und zu Anfang begrüße ich euch allesamt mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibbati fillah. ما زلنا مع البلاغ الرابع من بلاغات الرسالة القرآنية والذي كان بعنوان الصلوات الخمس وحفظ الأوقات فما زال حديثنا موصولا عن هذه الفريضة العظيمة وهذا الركن الرقيق من أركان الإسلام وهذا المبنى من مبانيه الصلاة في آخر لقاء وقفنا مع قول الله تعالى على مائدة سورة الفتح في الآية 29 محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وبينا أن الصلاة وسيلة من أعظم الوسائل ليكتسب العبد المسلم صفتين: الأولى قوة جهادية في الشد على الأعداء المحاربين المعاندين، والثانية قوة خلقية في الرحمة على المؤمنين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هاتان الصفتان العظيمتان السبب في تحصيلهما تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا، وكأن الصلاة صبغة صبغوا بها، وكأن الصلاة صبغة صبغوا بها، فأينما نظرت إليهم في أي وقت كان تراهم ركعا سجدا. من أجل ذلك إخوة الإيمان والإسلام شبه لنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الصلاة بالنهر الجاري. طبعا النهر مصدر الحياة، الله تعالى جعل من الماء كل شيء حي، جعلنا من الماء كل شيء حي. فعندما يشبه لنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم هذه الفريضة العظيمة وهي الصلاة بالنهر الجاري، فكأنه يقول لنا إن مصدر الحياة في هذه الفريضة وهي الصلاة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من ضرنه شيء؟ سؤال جميل أوي، ومثال أجمل وتشبيه أروع لبيئة تقدر قيمة الماء، لأن الماء بالنسبة لهم كان عسير المنال، فيه مشقة عشان يحصل شربة الماء، فيه مشقة عشان يحصل وضوءا يتوضأ به، فيه مشقة عشان يجد ما يغتسل به، يشتري الماء، يتعب في تحصيله، يمشي مسافات طوال ليجد بئرا ليشتري منه الماء من أجل أن يتوضأ، من أجل أن يغتسل. فالبيئة دي تقدر قيمة الماء، بخلاف البيئة التي يتوافر عندها الماء لا تقدر قيمته، بل تسرف وتبذر وإلى آخره. فعندما يقول النبي لهذه البيئة التي تقدر قيمة الماء: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من ضرنه شيء؟ الضرن بمعنى القذرات مثل العرق والريح القبيح. فلو الإنسان في اليوم والليلة بيغتسل 5 مرات هل من الممكن أن يجد بعض القذرات على بدنه؟ طبعا الجواب لا، لا يمكن أبدا. ولا إيه؟ 5 مرات غسل، طبعا ده يعني نظافة ما بعدها نظافة. لذلك كانت الإجابة قالوا لا يبقى من ضرنه شيء أبدا، مش ممكن. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن الصلاة بمثابة النهر الجاري، وهو مصدر حياة، مصدر نظافة وزكاة للنفس وتزكية. حضرتك عندما تتوضأ للصلاة مجرد أن تغسل كفيك مع كل قطرة ماء تنزل بعد غسل الكفين تتساقط الذنوب التي ارتكبتها بكفيك: ظلمت، سلبت، فعلت، مجرد بس تتوضأ تتساقط الذنوب وعليك بقى برد المظالم، لأن الذنب له أثر بينك وبين ربنا، الوضوء يغفره، وفي أثر عند الخلق، ترد المظلمة إن كان لأحد عندك مظلمة، وإن عجزت بالتوبة ترفع عنك تلك المظلمة والله عز وجل يرضي عنك الخصوم يوم القيامة بشرط التوبة النصوح. تيجي حضرتك تغسل الوجه، مع كل قطرة ماء بتتساقط أي ذنب ارتكبته بالوجه يذهب. ارتكبت ذنب بعينك، بأذنك، بلسانك، يغفر. تمسح الرأس بعد ما تغسل إيديك، بعد ما تغسل كده الإيدين مع كل قطرة مية تنزل ذهب الذنب. تمسح الرأس مع كل ذنب اقترفته برأسك يذهب. الله، الرأس أما فيها محل التفكير، كان عندك خاطرة سيئة أو هم مش كويس أو إلى آخره. تغسل قدميك مع كل قطرة ماء بتنزل أي ذنب ارتكبته بقدميك من سعي إلى كذا أو إلى كذا وفي مخالفات تغفر. إيه الكرامة دي؟ إيه الفريضة العظيمة دي اللي بتنقي المرء وتنظف المرء وتذهب عنه عناء المعصية والذنب وكمان في الوضوء طهارة للظاهر، يعني طهارة للباطن بتنقيته من الذنوب، وطهارة للظاهر نظافة، نظافة وضاء، حتى اسم الوضوء من الوضاء والجمال، وضوء فيه نور. هكذا هي الصلاة بمثابة النهر الجاري، نهر فيه العطاءات وفيه الكمالات، لأن الفارق بين النهر والبحر إن النهر عذب الماء يصلح للشرب والاغتسال والاستعمال في الطعام في كل ما تشاء، يعني مصدر عظيم أوي، بخلاف البحر ملح، ملح قد لا أستطيع الشرب منه. فوصف الصلاة بالنهر، نهر، النهر فيه عذوبة، فيه جمال، فيه تنقية للنفس من أضرانها. هذه هي الصلاة، دي محتاجة تدبر يا إخوة، محتاجة تدبر. الصلاة قوة للبدن، يعني قيام وركوع ورفع وسجود وقعود، سبحان الله، رياضة للأبدان. يعني اللي بيحافظ على الصلوات يعني أخذ بقدر وافر من الرياضات البدنية، يعني تجد له نشاط معين، ليه؟ حركة. فيه كمان إيه كمان؟ ده فيه قوة للبدن من العلل والأمراض، ذهاب للعلل والأمراض، يعني بعض العلل المستحدثة والأمراض لا علاج لها إلا السجود. طب أنت بتسجد في كل ركعة سجدتين، يقول لك سبحان الله، إن الإنسان مع تلك التكنولوجيا المعاصرة الجسم بيتلقى شحنات غريبة جدا من الهواتف، في شحنات، الهاتف ده كله شحنات تدخل للجسم تضر، الميكروفون اللي أنا بتكلم فيه ده كله شحنات، حتى الكاميرا اللي بتصور دي، حتى المصباح اللي بيضيء ده، أي حاجة فيها إلكتريك إلكترونيات فيها بتبعث أشعة معينة للجسم يكتسبها. خلاص كده، فانت عندك طاقة سلبية داخل الجسم بتخزنها، اللي قاعد قدام التلفاز ده ما بياخد شحنات. وهكذا أي جهاز في البيت إلكترونيك كهرباء فيه شحنات في الجسم. طيب الجسم المملوء بالشحنات السلبية ده لازم يفرغها، فحضرتك لما بتسجد سبحان الله سالب مع موجب تبدأ الأرض تسحب تلك الشحنات، فيهنأ الجسم بالصحة والسعادة. ذلك أحد المشايخ ذهب إلى أمريكا وبيحكي موقفا على إثره، دخلت عائلة أمريكية الإسلام، بقول نزلنا مطار واشنطن رايح للدعوة وعنده مؤتمر ومعه كثير من الإخوة المرافقين، فبقول نزلنا في وقت صلاة مغرب أو عشاء، طب نعمل إيه حان الوقت؟ قلت للإخوة يلا حد يأذن في ساحة المطار، حد يقيم، وتقدمتهم الله أكبر واصطفينا صف وبدأنا نصلي وسجدنا ورفعنا وسلمنا، ولقينا رجل قعيد على المقعد كده واقف بيبكي قدامنا وعمال يتكلم بالإنجليش. ف فبيقول معايا أخ من المترجمين، فقلت له ترجم لنا ماذا يقول. فبيقول يا شيخ هذا الرجل يتكلم يقول ماذا صنعتم الآن ومن أعلمكم بهذا الدواء؟ قال له دواء إيه؟ قال له اللي انتوا عملتوه على الأرض ده. قال له ما أنا عندي مرض نادر جدا جدا جدا، الطبيب بعد ما عجز عن قال لي ليك علاج واحد فقط، إنك يوميا لازم تضع الرأس دي على الأرض ساعات، فأنا بعمل زي كده برتاح من الألم اللي أنا فيه. أنتوا عرفتوا الدواء ده منين؟ قالوا ده دواء، ده دي الصلاة. صلاة؟ صلاة إيه؟ الشيخ بدأ يشرح له نحن مسلمين ودي صلاتنا، وبنصلي في اليوم والليلة 5 مرات، بنعمل كذا وكذا وكذا. فبكى الرجل وقال وأنا الآن أريد أن أدخل هذا الدين، وبدأ يتشاهد انت الشهادتين، ودعا زوجته وأولاده معه في نفس المطار، ودخلوا جميعا الإسلام بسبب السجود اللي احنا بنسجوده ده. شوف انت في نعمة قدي وانت ساجد بين إيدي ربنا، كم من آفة وعلة وكم من ضرر ينصرف عنك وأنت لا تدري، مجرد بس وضع الجبهة على الأرض، تفريغ لطاقة سلبية. انت عارف كده الكهرباء فيها سلب وموجب صح؟ فيها أرضي ومش عارف إيه عشان المصباح ده ينور، فلازم يكون تسحب من الأرضي وشغلانة والأرض تسحب منك. فلما تحط بس الجبهة على الأرض كده بتسحب، عشان كده يفضل لك أحيانا تترب جبهتك، يعني تسجد على الأرض مباشرة، دي بقى تجد راحة نفسية عجيبة. اللي بيسجد حتى تجد دايما كده اللي مسجد النبي كان شكله إيه؟ ما كانش فيه فرش، كان حصبعه التراب والحصى خلاص كده، والنبي غالبا كان يسجد على التراب. يقول لك كان يسجد فلما ينزل المطر فيرفع النبي جبهته، فإذا بالطين قد ملأ جبهته عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن إخوة الأرض دي عجيبة، هي أمنا. فحضرتك لما بتنسجم مع هذه الأم وتضع الجبهة على الأرض، إيه اللي بيحصل؟ بتبدأ تهذب فيك وتسحب منك عللا وأمراضا، فسبحان من شرع لنا هذه الفريضة. يبقى حضرتك مع الصلاة رياضة أبدان، طهارة جوارح، وذهاب أمراض وعلل وأنت لا تدري، فأنت في نعمة عظيمة جدا أيها المصلي وأنت لا تشعر. من أجل هذا شبهها النبي بالنهر الجاري، وهي عبادة ما أجلها وما أطيبها، فيها راحة للنفس، فيها قرب من الرب، فيها مناجاة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء. ليه وهو ساجد؟ طب ما أنا وأنا قائم في صلاة صح؟ وأنا راكع برضو في صلاة، لما برفع ما أنا برضو في الصلاة. طب ليه ما قالش مثلا أقرب ما يكون العبد وهو قائم في الصلاة أو هو راكع؟ خلاص يقول لك لا انتبه، لأن السجود فيه كمال للذل، ومع كمال الذل تأتي العطاءات. لأن وانت قائم لسه فيك شوية، يعني فيك شموخ وعلو كده، حتى لما بتركع مش انكسار كامل، انت لسه هترفع. لكن لما بتضع الجبهة على الأرض كأنك تعلن كمال الانكسار لله وكمال الذل لعظمة الله. انت عبد الآن، نعم العبد الآن، مدام وضعت دي على التراب لعظمة الله بس، سل ما شئت سل ما شئت، إنك اقتربت من الحضرة الإلهية خلاص. أنت الآن في الحضرة الإلهية حققت كمال الذل لله. ومعلوم يا إخوة أن كمال الذل لله هو كمال العز للمخلوق، بخلاف الذل للمخلوق فهو كمال المذلة والصغار. لما تكون خاضع لمخلوق زيك ده ذل إهانة، لكن لما تخضع للملك فده كمال العزة، إنك عبد لله عز وجل. فأنت وأنت ساجد حققت إيه؟ كمال المذلة لمين؟ للعظيم. فدي عزتك بقى، أنت كده حققت العزة للنفس. اسأل بقى ما شئت، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء، يبقى اغتنم فترة السجود، اغتنمها، وسر ربك حاجتك. وأنا أقول لك سر ربك المستحيل، فلا مستحيل على الخالق جل جلاله، المستحيل على المخلوقين، إنما الخالق لا. سر ربك واعلم أن عطاءه أو منعه هو الخير. إن أعطى فهو الخير فاشكر، وإن منع فهو الخير فاصبر. فما منع إلا ليعطي، بس ما تتعجلش، لا تتعجل. إذن يا إخوة لابد أن نتدبر هذه الفريضة، فريضة الصلاة. دايما أي خلل في النفس مرجعه لإيه؟ لخلل في الفريضة دي. خلل النفس الناشئ عن إيه؟ عن خلل في الصلاة. أنت محافظ عليه ولا لا؟ واضح؟ لما تجد خللا في نفسك راجع نفسك مع فريضة الصلاة، شوف حالك معها إيه. لازم تكون فيها مقصرا، أبدا مش ممكن يجي لك خلل في النفس إلا من الفريضة دي. أنا ضعيف النفس الآن، بس راجع نفسك مع الصلوات، ده أنا مقصر فعلا في الحفاظ على الصلوات، بس هي دي. ده أنا مقصر جدا مع النوافل، هي دي. أتيت من قبل الصلاة، يبقى لازم تراجع نفسك. وذلك قلت لكم الصحابي ربيعة رضي الله عنه وارضاه، الذي كان خادما لرسول الله، وكان يأتي له بوضوئه، وكان بليل يقف على بابه من أجل أن يتعهد النبي إذا أراد النبي حاجة. يقول ربيعة وذات يوم قال لي النبي: سلني حاجتك يا ربيعة، لو ليك طلب اطلبه الآن. في رواية يقول ربيعة: فقلت في نفسي ماذا تطلب من رسول الله؟ هل تطلب زوجة؟ إن سألته زوجة زوجك، سهل أوي، يرسلك لأي بيت من بيت الأنصار عنده عروس وزوجوه خلاص، كما فعل مع جليبيب وزوجه خيرة نساء الأنصار. طيب، وإن أردت مالا أعطاك. النبي ما كان يرد سائلا أبدا عليه الصلاة والسلام، ولكنها دنيا، المال سرعان ما ينفد، والزوجة سرعان ما نموت عنها أو تموت عنا. يقول: فقلت النبي: أمهلني يا رسول الله، مدام بقى في طلب اديني فرصة فكر، يعني لازم أطلب حاجة كده يعني تستحق الطلب. يقول: فقرر علي السؤال، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. الله، شوف الطلب يا إخوة، شوف همم الصحابة بقى، ده مش عايز أي طلب، ده مش الجنة وبس، ده يريد أن يكون في منزلة النبي، يجلس مع النبي، يعني قريب من النبي، ما بعدش عنك في الجنة. الله أكبر. قال: أو غير ذلك؟ ملكش طلب تاني؟ هو ده بس؟ قال: هو ذا، ما عندي طلب إلا دي. قال: يا ربيعة، أعني على نفسك بكثرة السجود، أو كما قال النبي. ومعنى كثرة السجود يعني كثرة الصلاة، الحفاظ على الفريضة دي. يا هل في يوم من الأيام إحنا نوينا وإحنا بنحافظ على الصلاة إن إحنا نحصل المطلب ده، أكون رفيق للنبي في الجنة؟ طب نجدد بقى نوايانا وإحنا بنصلي، أنا حافظ عليها عشان أكون رفيق للنبي في الجنة كمان. الله، أعني على نفسك بكثرة السجود. يا له من نهر جار فيه الخير، كل الخير لو حرصنا عليه.
Liebe Geschwister des Islam, im letzten Unterricht, diejenigen, die noch dabei waren, bei dieser Vortragsreihe, in der wir gesagt haben, dass wir darüber sprechen, die Überbringung der Botschaft des Koran, haben wir über verschiedene Botschaften gesprochen. Wir sind bei der vierten Botschaft stehen geblieben. Und bei dieser geht es um die Wichtigkeit der Gebete und das Einhalten der Zeiten. So haben wir einen Vers erwähnt aus Surat al-Fath. Surat al-Fath ist Surah Nummer 48. Und zwar ist dies der letzte Vers, Vers Nummer 29, in dem Allah subhanahu wa ta'ala in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche folgendes sagt: Muhammad ist Allahs Gesandter, und diejenigen, die mit ihm sind, sind den Ungläubigen gegenüber hart, zueinander aber barmherzig. Du siehst sie sich verbeugen und niederwerfen, indem sie nach Huld von Allah und Wohlgefallen trachten. Ihr Merkmal steht auf ihren Gesichtern durch die Niederwerfung. Diesen Vers, nachdem wir ihn beim letzten Vortrag bereits erwähnt haben und auch näher erläutert haben, heute erwähnen wir ihn lediglich, um nochmal an dieses Thema anzuknüpfen. Allah subhanahu wa ta'ala beginnt diesen Vers damit, indem er sagt: Muhammad ist Allahs Gesandter. Und diejenigen, die mit ihm sind, sind den Ungläubigen gegenüber hart, zueinander aber barmherzig. Das heißt, hier erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala bestimmte Eigenschaften des Gläubigen. Und im Anschluss sagt er, du siehst sie sich verbeugen und niederwerfen, indem sie nach Huld von Allah und Wohlgefallen trachten. Auch diese Unterscheidung zwischen Huld und Wohlgefallen haben wir bereits im letzten Unterricht näher erläutert. Das, was aber ausschlaggebend ist an diesem Vers, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Gläubigen beschreibt und dann im Endeffekt dieses Kernmerkmal oder diese Schlüsseleigenschaft erwähnt, indem er sagt, und du siehst sie sich verbeugen und niederwerfen. Das heißt, eine Eigenschaft des Gebetes. Als würde uns Allah subhanahu wa ta'ala damit sagen wollen, derjenige, der wirklich den Glauben erreichen möchte und derjenige, der diese Barmherzigkeit gegenüber den Menschen bzw. gegenüber den Muslimen und wie er auch erwähnt, den Ungläubigen gegenüber hat, sein Merkmal ist, dass er wirklich aufrichtig in seinen Gebeten ist. Du siehst sie sich verbeugen und niederwerfen. Mit dieser Eigenschaft hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Kette von Beschreibungen abgeschlossen. Das heißt, liebe Geschwister, wenn uns das etwas zeigt, dann zeigt uns das die Wichtigkeit des Gebetes, einmal in diesem Vers erwähnt. Eine weitere wichtige Aussage ist die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam im authentischen Hadith, in dem er sagt, wie wäre es denn wohl, und das ist die Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indem er, wenn er möchte, dass ein gewisses Wissen auch ankommt, eine gewisse Information ankommt, dass er in ganz vielen Aussagen Gleichnisse gibt. Und so gibt er das Gleichnis und sagt, wie wäre es denn wohl, wenn vor eurer Haustür ein Fluss wäre, in dem man sich 5-mal am Tag waschen würde. Und dann stellt er die rhetorische Frage, indem er sagt, würde denn etwas an Schmutz an ihm bleiben oder an seiner Kleidung bleiben? Und das ist die schöne Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Sahaba haben natürlich gesagt, nee, ist ja logisch. Ich stelle dir vor, du gehst jetzt 5-mal am Tag duschen. Ja, es ist unmöglich, dass noch irgendwas an Schmutz an dir bleibt, an deinem Körper, Schweißgerüche oder sonst irgendwas. Unmöglich. Ja? Das heißt, er gibt dieses Beispiel, aber die Bedeutung, auf der er hinweisen möchte, ist eine viel, viel höhere Bedeutung. Und zwar geht es hier darum, um das Thema des Gebetes. Das heißt, er gibt das Beispiel, das Gleichnis, wenn vor eurer Tür ein Fluss wäre. Und hier beginnt schon, und das ist das Schöne am Wissen, hier beginnt schon eigentlich das Gleichnis, das er gibt. Er erwähnt hier den Fluss. Ein Fluss, liebe Geschwister, natürlich auch heute in vielen Gebieten, aber zur damaligen Zeit, war die Erlangung von Trinkwasser war eine große Hürde gewesen. Es war nicht so, dass man den Wasserhahn aufgedreht hat und dann kam Wasser raus, sondern die Erlangung von Trinkwasser war eine große Hürde. Und deswegen erwähnt er auch einen Fluss, weil das Wasser des Flusses ist trinkbar, du kannst damit kochen, du kannst dich damit waschen, aber wenn es jetzt beispielsweise Wasser jetzt aus dem Mittelmeer wäre oder wie auch immer, dass es salziges Wasser wäre, dann könnte man das nicht trinken. Und hier ist schon eine gewisse Weisheit, indem er das Beispiel gibt, des Flusses. Das heißt, er sagt, wie wäre es denn wohl, wenn vor eurer Haustür ein Fluss wäre, in dem ihr euch 5-mal am Tag wäscht, würde denn etwas an Schmutz an euch weiterhin haften? Und die Sahaba sagen, nein, o Gesandter Allahs. Und er sagt, genau so ist es mit dem Gebet. Das heißt, wenn wir sagen, derjenige, der auf seine Gebete achtet, ist wie derjenige, der sich 5-mal am Tag reinwäscht von Schmutz. Der eine wäscht sich rein von diesem Schmutz, der andere wäscht sich rein von offenkundigem Schmutz durch die Vollziehung der Gebetswaschung, aber auch den inneren Schmutz, und zwar der Sünde. Und deswegen ist auch überliefert, dass derjenige, der die Gebetswaschung nimmt, dass so lange die Tropfen von seinem Körper tropfen, genauso tropfen auch die Sünden ab. Das heißt, wenn du dein Wudu vollziehst und du wäschst dir deine Hände und so fallen Tropfen für Tropfen fallen die Sünden ab, die du mit deinen Händen gemacht hast. Und dann mit deinem Mund, das, was du mit deiner Zunge gesprochen hast, mit deiner Nase, mit deinem Gesicht, mit deinen Augen, da, wo du hingeguckt hast, ja, mit deinen Armen bis zum Ellenbogen, mit deinem Kopf, da sagen die Gelehrten auch, jegliche Gedanken an das Schlechte, das man gehabt hat, mit seinen Ohren, das, was man gehört hat, mit seinen Füßen, da, wo man hingegangen ist. Das heißt, wenn man diese Bedeutung dieser Gleichnisse auch versteht, dann wird man auch verstehen, dann wird man auch die Wichtigkeit des Gebetes verstehen. Uns oder das, was uns heutzutage fehlt, vielen von uns, ist, dass man nachdenkt über solche Aussagen. Ist, dass man versucht, diese Aussagen zu begreifen. Weil der Mensch ist oftmals so ein bisschen gefangen in seinem Hamsterrad. Wir machen seit Jahren dasselbe. Wir stehen, wir verbeugen, wir niederwerfen, wir geben den Salam, wir stehen auf, wir kehren zurück zu unserem alltäglichen Stress. Aber das Gebet hat eine viel, viel höhere Wirkung als das. Es ist nicht nur damit getan, dass du dich 5 Minuten schnell bewegst und dann ist es fertig, sondern das Gebet hat viel, viel mehr Sinn. Und deswegen ist es auch für uns wichtig, nicht nur, dass wir das Wissen aneignen, sondern auch, dass wir immer wieder unsere Absichten erneuern. Dass wenn du jetzt zum nächsten Gebet, auch wenn es am nächsten Tag ist oder zu dem freiwilligen Gebet, dass du dich wäschst, dass du dir wirklich bewusst bist, ich wasche mir gerade die Sünden ab. Und dass ich im Gebet stehe und ich bin mir wirklich bewusst, ich rufe mir nochmal diesen Hadith vor Augen, wie derjenige, der sich 5-mal am Tag wäscht, ich bin mir bewusst, jetzt im Moment bin ich dabei, meine Sünden zu reinigen. Und wer von uns braucht das nicht? Da muss man irgendwo auch ehrlich zu sich selbst sein. Wer von uns braucht das nicht? Wir sündigen tagtäglich, die einen mehr, die anderen weniger. Aber jeder von uns ist in dieser Position. Ja, am Ende des Tages kommt er und sagt, schon wieder Mist gebaut. Ne? Und jeder von uns kennt diese Situation. Das heißt, diese Bedeutung des Gebetes, es ist höchste Zeit, dass wir das nochmal hervorrufen, dass wir uns dessen bewusst sind, wie wichtig doch diese Sache ist. Das heißt, er sagt, wie wäre es wohl, wenn vor der Haustür eines jemanden von euch ein Fluss wäre, in dem er sich 5-mal am Tag wäscht, würde denn etwas an seiner Kleidung oder an ihm an Schmutz haften? Und so sagt die Sahaba nein, und so sagt er, und genauso ist es mit dem Gebet. Das wäscht die Sünden ab. Und deswegen, liebe Geschwister, die Wichtigkeit des Gebetes ist auch, wird nochmal deutlich in der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indem er sagt, die nächste Stelle, die ein Diener einnehmen kann, ist im Sujud. So vermehrt den Sujud. Das heißt, wenn wir, und das ist das, was vorhin angesprochen ist, diese Aussagen, diesen Hadith, jeder von uns hat ihn schon gehört, vielleicht sogar 10-mal, der andere hat ihn 100-mal gehört, jeder von uns kennt es. Aber wie ist unser Verhalten oder wie ist der Zustand unseres Herzens, wenn wir jetzt im Sujud sind? Ist es so, dass wir das schnell runterrattern und dann gehen wir wieder hoch? Oder sind wir uns wirklich bewusst, jetzt im Moment bin ich gerade in der nächsten Position zu Allah subhanahu wa ta'ala? Und deswegen sagt er schlussfolgernd darauf, auf diesen Fakt, dass man am nächsten ist zu Allah subhanahu wa ta'ala, so sagt er, und so vermehrt die Bittgebete. So vermehrt die Bittgebete. Und das ist die logische Schlussfolgerung. Wenn ich am nächsten zum König der Könige bin, dann bitte ich. Genauso wie wenn ich zu einem König in diesseitigen Leben komme und ich bin ein Vertrauter von ihm, dann würde ich ihn auch bitten. Und hier ist man am nächsten zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und das zeigt, liebe Geschwister, dass man diese Position, dass man sich diesen Gedanken nochmal hervorrufen soll, dass man sich bewusst ist, wie wichtig doch das Gebet ist. Und so sollte man Allah subhanahu wa ta'ala bitten. Und so sollte man ein gesundes Verständnis haben beim Bitten. Nicht, dass wir sagen, ich habe Dua gemacht, die Dua wurde nicht erhört. Sondern man sollte ein gesundes Verständnis haben. Und das wird derjenige haben, der sich das Wissen auch angeeignet hat. Und dann wird einem bewusst, wenn ich etwas kriege von Allah subhanahu wa ta'ala, ist es Khair für mich. Und wenn er mir etwas verwehrt, dann ist es Khair für mich. Das heißt, wenn ich sage, ich bitte, bitte, bitte und ich bekomme es nicht erfüllt, das ist ein falsches Verständnis. Weil wie der Sheikh Hafidhullah im letzten Vortrag erwähnt hat, ist bei der Dua die niedrigste Stufe, bei der Dua ist, dass es diesseits erhört wird. Das ist die niedrigste. Für uns wäre das die höchste. Ich mache ein Bittgebet, ich bekomme es erhört. Unsterblich fühlst du dich, ne? Du hast es direkt gekriegt. Aber das ist die niedrigste Stufe. Die höchste Stufe ist, dass es für dich aufbewahrt wird am jüngsten Tag bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, man sollte sich bewusst sein, dass das Bitten, man sollte ein gesundes Verständnis dabei haben, dass das Bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala khair ist, aber auch, wenn er mich von etwas abhält. Und dass das Gebet die wichtigste Sache überhaupt. Deswegen, Rabia, ein Bediensteter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der war stets zu den Diensten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und in der Nacht ist er trotzdem vor der Tür geblieben, weil er sich gesagt hat, vielleicht steht der Prophet in der Nacht auf und er braucht irgendwas von mir und ich kann ihm helfen. Und mitten in der Nacht, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, ja Rabia, bitte, was hast du? Ja, bitte, gib mir, was möchtest du? Gib mir dein Bittgebet, ja, nicht im Sinne von, ich erfülle es dir, sondern sag mir, was deine Bitte ist. Und dann hat Rabia gesagt, wenn das der Fall ist, dann lass mich überlegen. Ne? Schlau. Wenn das der Fall ist, dann lass mich überlegen. Da hat er sich überlegt, wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Frau heiraten, dann geht der Prophet sallallahu alaihi wasallam hin, zum Haus jemanden von den Ansar. Ja, du kommst, du hast ein Empfehlungsschreiben vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Unmöglich, dass da was schief geht. Fast unmöglich, dass da was schief geht. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt hier, Rabia möchte heiraten, gibt ihm eure Tochter. Wer würde da Nein sagen? Eine Sache, die vom Propheten sallallahu alaihi wasallam kommt. Aber er hat überlegt, wenn ich eine Frau, wenn ich Vermögen bitte, sind alles weltliche Angelegenheiten. Und so hat Rabia geantwortet und hat ihm gesagt, O Gesandter Allahs, ich möchte dein Gefährte, ich möchte mit dir sein im Paradies. Und da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm dazu gesagt, so hilf mir dabei, indem du vermehrt im Sujud bist. Das heißt, vermehrt im Sujud heißt nicht, du machst jetzt eine Raka und du gehst fünfmal im Sujud. Nicht, dass das jemand falsch versteht, sondern vermehre den Sujud bedeutet automatisch vermehre von den Gebeten. Und das wird das sein, was einen näherbringt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Sheikh hat noch kurz eine Weisheit erwähnt, was es für eine Weisheit ist. Ich fasse sie kurz zusammen, weil er sie länger ausführlicher gemacht hat. Dass es auch ja, medizinisch erwiesen ist, dass es gesund ist, dass man von Zeit zu Zeit auch seine Stirn auf den Boden legt. Weil der Mensch ist umgeben von verschiedenen Strömen, die der Körper auch aufnimmt, von jeglichen elektrischen Geräten, die man in der Umgebung hat oder Strahlen aus dem Handy oder wie auch immer. Und so ist es auch medizinisch erwiesen, dass wenn man seinen Kopf auf den Boden macht, dass die Erde quasi diese, ich nenne es mal in Anführungszeichen, diese negative Energie auch herauszieht. Das sind nur verschiedene kleine medizinische Weisheiten, aber das Größte, was wir uns bewusst sein sollen, ist, dass es eine Pflicht ist von Allah subhanahu wa ta'ala und dass wir uns nochmal ins Gedächtnis hervorrufen, wie wichtig diese Sache ist und nochmal hervorrufen, was für eine große Bedeutung das Gebet im Islam hat.
إذن شبه النبي الصلاة بالنهر الجاري من خلال ذلك نعلم أن الإسلام في نهاية المطاف هو الصلاة الإسلام في نهاية المطاف هو الصلاة من أجل ذلك تقوم أعمال الإنسان كلها على هذه الفريضة ويتحدد مصير الإنسان يوم القيامة بنجاة أو بهلكة من خلال هذه الفريضة قضية خطيرة جدا يا إخوة جدا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر ما في أي مخرج يا إخوة ما في قضايا محسومة مسبقا عشان تكون على بينة من الأمر انظر مرة ثانية إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر وإن انتقص من فريضته كان فيها نقص قال الرب انظروا هل لعبدي من تطوع صلاة النافلة وقيام الليل فيكمل بها من تقص من الفريضة تيجي النافلة تكمل النقص ثم يكون سائر عمله على ذلك أو كما أخبر النبي ودي مسألة مهمة أوي للإخوة الذين يقصرون في صلاة السنن اللي يخبط الفرض ويجري حتى ربما لا يقول الأذكار نقول له انتبه يا مسكين فإن صلاة النافلة ترقع ثوب الفريضة صلاة النافلة ترقع ثوب الفريضة يعني إذا كانت الفريضة ناقصة محتاجة الركعة عشان تسترها النافلة كان قديما الثوب إذا مزق محتاج له ركعة يروح عند الخياط يعمل له ركعة يجيب قطعة قماش أخرى يحاول يخيطها عليه عشان يداري النقص ده قطعة القماش دي اللي بتستر الخرق ده الموجود في الثوب هي النافلة لو الصلاة مزقت أي الفريضة ناقصة محتاجة لستر تيجي صلاة النافلة تستر ده. طب انت بتقصر ليه في النافلة؟ انت مش مهتم ليه بصلاة النافلة؟ انت عندك في اليوم والليلة إضافة للفريضة 12 ركعة الراتبة، قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام من صلى 12 ركعة في كل يوم وليلة دون الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال النبي. فين ال 12 ركعة؟ ركعتان قبل فريضة الفجر السنة، 4 ركعات قبل الظهر، وقل من يفعل، ركعتان بعد الظهر وقل من يفعل، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. 12 ركعة في كل يوم وليلة يتبني لك بيت في الجنة، ده إذا كانت الفريضة كاملة. طب ناقصة إضافة للبيت في الجنة، هترقع لك ثوب الفريضة كمان. يا جمال النافلة. طيب لو زودت كمان في قيام الليل، النبي يقول خير الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. الله أكبر، أفضل صلاة على الإطلاق بعد صلاة الفرض قيام الليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ده مدح من رب العزة لهذا الجيل، جيل الصحابة. وقال تعالى عنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يا الجزاء من جنس العمل. صلاتهم بالليل كانت سرا بينهم بين خالقهم، فكافأهم الله بمكافأة لا يعلمها إلا الله. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. يا الله، قرة العين يعني السعادة والفرحة، يعني في جوائز ربنا خبأها لهم لا يعلمها إلا الله. ليه؟ عبدوا الله سرا في قيام الليل لم يرهم أحد من المخلوقين. الله أكبر. فالجزاء من جنس العمل. فليه بقى البعض يقصر في النوافل؟ ليه؟ خلي بالك أن التقصير في النافلة يعود البدن على الكسل ويذهب نشاطك، فيش نشاط، بتبقى جاي في عجلة، لذلك لا تشعر بجمال الفريضة كمان، لا تشعر بجمال الفريضة. ليه مش ما بتشعرش بالخشوع؟ لأنك مش مهتم بالنوافل، لأن النافلة اللي بتسبق الفرض تهيئة للفرض، أنا ما عملتش ده. لذلك في كل فريضة ربنا جعل لها إيه؟ نافلة تسبقها تهيئة. شهر رمضان فرض، قبله رجب وشعبان يهيئك للصيام. النبي كان يصوم غالب شعبان، فلما سئل قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يبقى ليه جعل شعبان قبل رمضان نافلة؟ عشان تستعد، فلما يجي الفرض تستقبله بحب بشوق، بخلاف اللي يدخل حتى شوف أعمالنا الدنيوية كمان لازم يسبقها ما يسمى بالتهيئة. الشيخ عبد الكريم ده راجل رياضي، عشان يروح يلعب ماتش كرة قدم ويتحرك كده ويجري الدورة الدموية يقول لازم من حاجة اسمها تسخين. ايه التسخين؟ يجري شوية يحرك العضلات يفكها. ليه؟ عشان لما يجي يخش على الماتش ما يتعبش، مهيئ. انما التاني راح نازل مرة واحدة على يجري على الماتش يقول لك جاله مش عارف شد عضلي، جاله تمزق في الاربطة، مش عارف ايه اللي حصل له. ليه؟ لان العضلات كانت محتاجة لتهيئة. طبعا الرياضة مطلوبة للمسلم، المؤمن القوي أحب الله من المؤمن الضعيف، والقوة عامة تشمل قوة البدن، يعني لازم يروح يلعب رياضة ده ويجري ويعمل كمال أجسام كده عشان يعرف يترجم ويبقى قاعد جنبي كده ما يقدرش حد يتكلم. وليه؟ بودي جارد، لازم قوة البدن. ها، فلازم يتحرك كده. كرة القدم لعب لا حرك، رياضة ما دام العورة مستورة وبنلعب مع بعض ودا، مفيش بقى لا قيل ولا قال ولا سب ولا لعن. انما اللي بيحصل في مباراه، لا دي مش بتاعتنا خالص، بتاعت التلفاز ومش بتاعتنا خالص، الغيبه والطعن والسب واللعن والعورات والنساء المكشوفه، يجيب لك المخرج كده طم الكاميرا على واحده من غير هدوم، نقول لك طبعا لا يجوز تتفرج، لا يجوز، لا يجوز ابدا مره، صح كده؟ لا يجوز. اللي حاطه مش عارف على جسمها كيلو بوهيه والمخرج متعمد يدلعك، وهي خطوات الشيطان سبحان الله. ويجي جون تسب الحكم اه، ويجي جون في تسب اللعيبه، صح؟ بس دي مش بتاعتنا خالص. انما انت رايح مثلا بتعمل كل اسبوع مع الاخوه هنا، بتروح تتريض شويه، اه جميل، حتى سبحان الله بتعينك على ذكر الله مع الاخوه، تجيب جون الله اكبر ذكر الله، واحد عدى منك سبحان الله، التاني اللي جه في جون لا حول ولا قوه الا بالله، حلو عسل، كلها ذكر لله، لا في غضب ولا في كذا. انما التانية بقى سب ولعن وغيبه، وبعد الماتش اللي بيحلل واللي يطعن واللي يغتاب واللي يسب واللي يلعن، يقعد بقى ربنا يعافينا واياكم، دي مش بتاعتنا خالص دي. بنتكلم على الرياضه المنضبطه بالمنهج عشان الجسم يتقوى، فيش عورات مكشوفه، في ذكر لله، ما بتشغلناش عن فريضه، جه وقت الصلاه استوب يلا نصلي خلاص، ما عطلتش فريضه ولا عطلت ذكر ولا عطلت طاعه، مش روح لك الاستاد من الصبح لغايه بالليل لا صلى ولا صام، وقاعد بس منتظر ايه الكوره، لا 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 لا، هذا باطل، هذا باطل. فالشاهد هنا ان حتى الرياضه محتاجه لتهيئه قبل ما تلعب، تجري شويه يقول لك لف التراك، اتنطط شويه سخن خلاص كده، ليه؟ عشان لما تنزل تبقى مستعد. ولله المثل الاعلى في قضيه الفرائض، لكل فريضه فينا فيلة تسبقها، ليه؟ عشان تتهيئ، ما تدخلش كده مره واحده فتتعب وتبقى مش حاسس بالخشوع، فلما تيجي قبل الظهر وتقوم مصلي كده 4 ركعات يا جمالك، تبدا الايه تعلم في القلب، تدخل بقى الفرض وانت متهيئ، الله انسجمت يا اخي، انسجمت، فتحس بالخشوع. يبقى انا ليه ما اخشعش؟ لعل ده السبب، عارف الاقامه الصعب تيجي على الاقامه دب دريك بوم تخش على الصاله، ما انتش مهيئ، ما انتش متهيئ لده. انما اللي جه قبلك بنص ساعه اتوضى وتركع وكمان سمع الاذان وردد مع المؤذن، ايه الجمال ده، فدخل مهيئا للصلاه، عشان كده تجد بعد الصلاة عنده سكينة، يقول الأذكار براحته ويقوم يتركع كمان النافلة البعدية براحته، إيه ده؟ نعم نعم، يبقى جبر للنقص وإعانة على الخشوع وبيت في الجنة وأفضل صلاة بعد الفريضة قيام الليل، إيه ده كله ده؟ ويجي الإمام الشاطبي كما ذكرت لكم قديما يضع لنا هذا الضابط الجميل قوي، يقول والمندوب سياج الفريضة، يا جمالك يا إمام، إيه الجمال ده يا إخوة، يعني إيه المندوب سياج الفريضة؟ السياج يعني السور اللي بيحمي ما بداخله، وكأن الفريضة ده بناء عظيم لازم له سور يحميه عشان ما يتعرضش المخاطر، فين السور ده؟ المندوبات السنن. وأضرب لك مثال كما ضربته لك من قبل، الواد الشيخ عبد الكريم ده اللي قاعد على يميني ده، ابني ده حريص جدا على النافلة،
الشيخ يضرب المثل يعني
ماشي كده، عارف ان الاذان يؤذن له في المسجد مثلا الساعة 7، هو بيخرج من البيت الساعة 6:30، متوضي في بيته تمام، يجي براحته خالص، بيقول الأذكار في الطريق، وصل المسجد قبل الأذان بفترة، راح مصلي 2 ركعات تحية مسجد، الأذان قام يأذن، المؤذن بيأذن، بدأ يطبق السنة يردد خلف المؤذن كما علمه النبي، خلص المؤذن قام يتركع النافلة القبلية براحته خالص، بيصلي بخشوع بخضوع. بالله عليكم، هل هتفوتوا صلاة الفرض؟ ولا ممكن تفوت تكبيرة الإحرام خلف الإمام؟ والله أبدا، لأنه جاي قبل كده. بخلاف بقى المتكلم ده اللي عامل نفسه شيخ، ده الشيخ سيد ده، قال بيأذنوا الساعة 7 وبيقيموا 7:10 مثلا، طيب براحتي بقى أنا في البيت جات الساعة 7 لسه هقوم اتوضى، ما انا عارف ان في 10 دقايق. دخلت الحمام اتعطلت شوية، اتوضيت وخرجت، الواد عطلني، البت عطلتني، الزوجة عطلتني. جيت انزل في الطريق ده عايز فتوى، وازيك يا عم الشيخ، معلش عندي مشكلة يا عم الشيخ، عندي كذا. على ما سمعت ده وسلمت على ده جيت المسجد، لقيت الإمام راح مسلم من الصلاة. إيه اللي ضيع الفرض عليا؟ إن أنا قصرت في النافلة، ما اهتمتش بالمندوب. أنا لو اهتمت زي عبد الكريم بالمندوب مش ممكن تفوتني الفريضة، إنما باجي متأخر ليه؟ وتفوتني تكبيرة الإحرام كتير، وتفوتني الركعة الأولى والتانية، ودايما مسبوق خلف الإمام. ليه؟ إيه السبب؟ إن أنا ما اهتمتش بالنافلة. يبقى اللي يهتم بالنافلة هيحفظ إيه؟ الفريضة، هيحفظ الفريضة. يبقى ضياع الفريضة بتيجي منين؟ من تقصيري وتقصيرك في النوافل. فلازم نوطن نفسنا على كده، ما تقولش صلاة العصر الساعة 2:30 و5، قول لا أنا لازم أروح المسجد الساعة 2:15 قبل الأذان بربع ساعة عشان أصلي تحية المسجد، وعشان أسمع المؤذن وردد معاه، وعشان أصلي ما شئت قبل الفريضة عشان أدرك الإمام في تكبيرة الإحرام من بداية الصلاة. يا الله، شوف تربية السلف الصالح. عمر بن عبد العزيز العدل الذي أقام العدل في أرض الله في خلافته، في صغاره دفعه أبوه عبد العزيز بن مروان للمؤدب، للمعلم يعلمه، صالح بن كيسان إمام من أئمة العلم، فكان هو القائم على تربية عمر في صغره، دفعه العالم يربيه. طبعا أبوه كان أمير مصر. في يوم من الأيام تأخر عمر عن تكبيرة الإحرام، يعني جه في الجماعة في الركعة الأولى، بس إمتى؟ بعد ما الإمام كبر تكبيرة الإحرام. صالح بن كيسان قاعد، الإمام ما لقاش عمر، جه أقيمت الصلاة وكبر، ما جاش عمر، فرغ لقى بيصلي، فسأله هل أدركت خلفنا تكبيرة الإحرام؟ قال لا. قال ما الذي شغلك؟ قال كنت أصفف شعري، أنا كنت بتهيأ للصلاة. خذوا زينتكم عند كل إيه؟ مسجد. فبيصرح، وعمر كان مهتم قوي في صغره بقى، ويلبس أفضل الثياب ويحط أطيب العطور ويصرح، كان جميل الصورة رضي الله عنه وارضاه. فإيه اللي شغله عن الصلاة الآن؟ الاستعداد للصلاة. خلي بالك هو بيستعد للصلاة، بيتزين. ماذا فعل العالم؟ طبعا لو إحنا يا الله يبارك له صلى حضر الجماعة، ده بيصلي. تعالوا نشوف بقى. أرسل رسالة لأبيه، قال من صالح بن كيسان إلى أمير مصر عبد العزيز بن مروان، أخبرك بأن ولدك عمر تخلف عن تكبيرة الإحرام خلفنا في فريضة كذا. مؤدب بيعلم، بيربي إماما هيقود أمة. خلي بالك قوي. ماذا صنع الأب؟ هل عاتب المعلم وقال له هم مش صلى ولا مصلاش؟ لا، الأب أرسل رسالة للمعلم، قال يا إمام إذا وصلتك رسالتي فأتني بعمر إلى مصر، هاته تعالى. كان في المدينة، هاته لنا وتعالى. سفر طويل من أجل تكبيرة إحرام. أيوة إخوة، الإسلام هو الصلاة، الإسلام هو الصلاة، لو قصرنا فيها ضيعنا إسلامنا. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المعلم خد عمر وراح للأمير، دخل الأمير بيكلم ولده، يا عمر ما الذي شغلك عن تكبيرة الإحرام؟ قال شغلت بتصفيف شعري. قال يا جارية لبيك يا أمير، ائتني بأكبر مقص عندنا في الدار، هاتي لي أكبر مقص عندك. ودفعه للحجام وقال أزل الشعر الذي شغل ولدنا عن تكبيرة الإحرام خلف الإمام. إذا كان شعرك ده اللي شغلك عن تكبيرة الإحرام ما يلزمناش. شلوا شعره كله. شوف التربية. علشان كده عمر أقام العد في أرض الله، لأنه تربى صح بداية. اتربى على تعظيم الصلاة. على تعظيم إيه؟ محمد الفاتح اللي فتح القسطنطينية، هذا الأمير الفذ، لما فتح القسطنطينية أي تركيا، فجمع القادة والجنود والقضاء عايزين بيصلوا صلاة الشكر ركعتين، فقال محمد الفاتح: أريد إماما من بينكم يؤمنا بشرط أن يكون منذ كلف لم يترك الفجر في جماعة. ده جيش الإسلام هو فيه القضاء والجند والقادة والفرسان والعلماء والأئمة والدعاء. فمحمد فتحت شرط كده لا يصلي بينا إمام في صلاة الشكر دي يكون منذ أن كلف، يعني من ساعة البلوغ، لم يترك صلاة الفجر فين؟ في جماعة خلف الإمام. وأمهله وظلوا يبحثون في جيش الإسلام لم يجدوا فردا واحدا منذ التكليف لم يترك صلاة الفجر إلا خلف الإمام. فبكى محمد الفاتح وقام ليصلي بهم إماما، وبعد أن فرغ قال: أردت أن أجعلها خبيئة بيني وبين ربي، أما وإن كنت لأجد في جندي من فيه الشرط فأنا هذا الرجل، منذ أن كلفت ما فاتتني تكبيرة إحرام خلف الإمام. إيه الرجال دول يا إخوة؟ إيه الرجال دول؟ اتربوا صح، فعشان كده حق له أن يفتح القسطنطينية. المأمون ابن هارون الرشيد، عشان نشوف كيف كانوا يربون صغارا، لما دفعه هارون للمعلم صغيرا، فكان اللي بيربيه اسمه الكسائي من أئمة اللغة الكبار، إمام الكسائي. فذات يوم ضربه ضربة بالعصا دون جرم، دخل كده عليه المأمون وصغير بيتعلم، فجه الكسائي راح ضربه بالعصا بدون أي ما يفعل أي ذنب، فتألم المأمون وبكى وسأل معلمه: ما جرمي حتى تضربني؟ أنا عملت إيه؟ ضربتني بلا ذنب ليه؟ فسكت وما أجابه، في كل مرة يسأله ما يجيب. وكبر المأمون وأصبح أميرا للمؤمنين، ولسه فاكر إيه؟ العصا. قال: ابعتوا لنا الكساء، هاتولنا المعلم بقى اللي علمنا احنا صغار. ودخل الكسائي: السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال: وعليك السلام واطلب أيها المعلم والمؤدب، منذ أكثر من 20 سنة ضربتني ضربة بعصاك وسألتك فلم تجبني، وما زلت أسألك الآن. قال: يا ولدي، أما نسيتها؟ منذ 20 سنة يعني ضربة العصا دي لسه ما نسيتهاش منذ 20 سنة وتريد الإجابة؟ قال: نعم، ما نسيته أبدا. قال: أردت أن تتعلم يا ولدي أن المظلوم لا ينسى مظلمته أبدا، وإن مرت السنين يدعو الرب على من ظلمه، فأنا أعلم أنك ستكون أميرا للأمة، فأردت أن تكون لك عبرة وعظة حتى لا تظلمن أحدا. قال: نعم المؤدب والمعلم أنت. شفت التربية؟ أذاقه ألم الظلم، إنك تظلم بغير جرم صعب قوي. المظلوم ما بينساش مظلمته أبدا، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. تربية، كانوا بتربوا صح يا إخوة. فإن أردت صلاحا في الأبناء فعودهم على الحفاظ على الصلوات. الصلاة هتعلمهم كل شيء جميل. احرص على تربية النبت على الصلاة، هذه الفريضة العظيمة والتي من شأنها أن الله تعالى حصر الخير فيها، كما استمعنا في صلاة العشاء لصدر سورة المؤمنون وبيان صفات أهل الإيمان. أهل الفردوس الأعلى، قد أفلح المؤمنون، وبدأ أولى الصفات الذين هم في صلاتهم خاشعون، وعدد صفات الكمال والجمال، وختمها أيضا بالصلاة، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. وكأن الخير كله محصور بين الصلاة. إخوة الإيمان والإسلام، بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء. ما زالت لنا لقاءات مع هذه الفريضة العظيمة نظهر جماليتها وما غاب عنها من فرضياتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Wir kommen zum letzten Teil der Übersetzung des heutigen Vortrages. Nachdem wir vorhin die Geschwister über die Wichtigkeit des Gebetes gesprochen haben, lässt sich so ziemlich abschließend festhalten, dass das Gebet im Endeffekt, und das ist eine Aussage, die man ruhigen Gewissens treffen kann, der Islam oder die Religion des Islam ist das Gebet. Ja, nun immer, wenn man hört diese Gleichsetzung, wenn man sagt, der Islam ist das Gebet, dann zeigt das, dass das Gebet sozusagen alles ist, was an Wichtigkeit oder an existenzielle Wichtigkeit in der Religion herrscht. Und deswegen ist es auch kein, verwundert es auch nicht die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der gesagt hat, das Erste, wonach der Gläubige am jüngsten Tag gefragt wird, ist das Gebet. Und wenn dieses gut ist, dann wird er erfolgreich sein. Und wenn dieses schlecht ist, dann wird er sozusagen verlieren. So wird es ihm nicht gut ergehen. Wenn wir diese Aussage hören, dann ist das natürlich eine sehr ermahnende Aussage. Wenn du jetzt weißt, du hast die Gewissheit, du lebst eine gewisse Zeit, dann wirst du sterben, dann wirst du auferstehen, dann wirst du befragt. Und das Erste, wonach du gefragt wirst, ist das Gebet. Und das sollte in uns selbst nochmal diese Wichtigkeit hervorrufen. Und das ist auch das, was vorhin im ersten Teil der Übersetzung erwähnt worden ist, dass oftmals dieses Gefühl bei uns nicht mehr vorhanden ist, dieses Empfinden oder diesen Stellenwert. Wir haben dem Gebet den Stellenwert aberkannt. Wir haben dem Gebet nicht den Stellenwert gegeben, der eigentlich dem Gebet gebührt. Deswegen, wenn du diese Aussage hörst, sollte es eine Ermahnung für jeden Einzelnen sein. Ja, nee, du wirst auferstehen und das Erste, wonach du gefragt wirst, ist das Gebet. Okay. Dann fährt er fort und sagt, wenn dieses gut ist und erfolgreich ist, dann wird alles andere gut und erfolgreich. Was heißt das alles andere? Dann wird zusammenfassend dein Ausgang oder dein Ende wird ein erfolgreiches Gutes sein. Und wenn dies nicht so ist, dann wird dein Ausgang bzw. dein Ende ein schlechtes sein. Und das zeigt die Wichtigkeit dieser Tat. Und deswegen auch diese Aussage, der Islam ist das Gebet, um diese Wichtigkeit nochmal hervorzuheben. In jeglicher Hinsicht. In jeglicher Hinsicht, wir sehen, wie der Sheikh Hafidullah in Salat al-Isha vorgebetet hat, in Surat al-Mu'minun, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wohlergehen wird es den Gläubigen. Und dann zählt er verschiedene Eigenschaften auf. Das, was man daraus entnimmt, ist, dass er diese Eigenschaften mit dem Gebet beginnt. Er sagt, erfolgreich oder Erfolg wird es demjenigen ergehen, den Gläubigen ergehen. Und dann fängt er die erste Eigenschaft an, indem er sagt, diejenigen, die in ihren Gebeten demütig sind. Und dann zählt er verschiedene Eigenschaften auf und am Ende schließt er damit ab, indem er nochmal sagt, und diejenigen, die auf das Gebet achten. Das heißt, das sollte uns zeigen, dass der Erfolg, den jeder von uns anstrebt, dass der abhängig ist vom Gebet. Und das Gebet in jeglicher Hinsicht kann nur Erfolg bringen. Auch die freiwilligen Gebete. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer 12 Raka'at freiwillig am Tag und der Nacht betet, dem gebührt ein Haus im Paradies. Das sind diese sogenannten, diese Rawatib-Gebete. Dass man 2 Gebete vor dem Morgengebet, 4 vor dem Duhr, 2 nach dem Duhr, 2 nach dem Maghrib und 2 nach dem Isha. Und so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer diese schützt oder wer darauf achtet, dem gebührt ein Haus im Paradies. Und hier kommen wir nochmal zu der Sache, die wir vorhin erwähnt haben. Wir haben oftmals, wenn wir solche Aussagen hören, dann hören wir nur das Offenkundige dieser Aussage. Und das ist heutzutage eine ich will nicht sagen eine Krankheit, aber mangelnd Wissens oder mangels, dass man auch forscht, dass man hinterfragt, dass man versucht, viele Bedeutungen von Aussagen zu verstehen. Wir hören diese Aussage und wir sagen, okay, derjenige, der 12 Gebete freiwillig betet, ja, die 12 Rakat freiwillig betet, der bekommt ein Haus im Paradies. Aber wer macht sich diese Gedanken, um zu fragen, was könnten weitere Weisheiten dahinter sein? Weitere Weisheiten sind unter anderem der Schutz vor der Pflicht. Derjenige, der auf seine freiwilligen Gebete achtet, der wird automatisch seine Pflicht schützen. Derjenige, der auf seine freiwilligen Gebete achtet, der beschützt damit seine Pflicht. Und das ist das, was Imam Shatibi, rahimahullah, gesagt hat, dass das freiwillige Gebet ein Schutz für die Pflicht ist. Das heißt, in jeglicher Hinsicht, auch zu deinen Lebzeiten, derjenige, wenn wir jetzt ein Beispiel geben, Sheikh Sayyid, hafidahullah, und das Beispiel von Abdul Karim, Sheikh Sayyid betet immer die Rawatib, Sheikh Sayyid achtet immer auf seine freiwilligen Gebete und ich achte nicht darauf. Und der Sheikh achtet auf seine freiwilligen Gebete, aber Abdul Karim achtet nicht darauf. Das heißt, auch wenn wir jetzt sagen, wir bekommen beide eine Schwächephase, ja, bei mir ist direkt das Gebet direkt demoliert. Das Hauptgebet, das Pflichtgebet. Aber jemand, der seine freiwilligen Gebete, der beschützt seine Pflichtgebete. Und in jeglicher Hinsicht, auch was die Belohnung angeht, am jüngsten Tag wird Allah subhanahu wa ta'ala sagen, guckt auf das Gebet meines Dieners. Und wenn da etwas fehlt, dann nimmt von den freiwilligen Gebeten. Dann nimmt von den Freiwilligen. Wie der Sheikh erwähnt hat, das ist wie, wenn du beispielsweise ein Kamis anhast und irgendwo an einer Stelle ist ein Loch, dann bringst du das zu deinem Schneider des Vertrauens und der näht es zu oder der macht ein Stück Stoff dazwischen, sodass das Loch gedeckt ist. Ähnlich ist es mit den Rawatib-Gebeten und Allah subhanahu wa ta'ala erhaben ist über jegliche Beispiele oder jegliche Gleichnisse, dass das freiwillige Gebet das Hauptgebet schützt. Das freiwillige Gebet schützt das Hauptgebet. Aber auch, wie wir gesagt haben, erstens zu Lebzeiten, dass man seinen Pflicht schützt, aber auch am Tag der Abrechnung, dass von den freiwilligen Gebeten genommen wird. Und was man aber auch erwähnen sollte in dieser Hinsicht ist, dass derjenige nur die Pflicht 100% so genießen kann, wer auch wirklich auf seine freiwilligen Gebete achtet. Und das ist auch eine Sache, ich sage das jetzt als Redner, aber die Worte sind zuerst an mich gerichtet, bevor sie an jemanden anderes gerichtet sind. Wenn wir nochmal das Beispiel geben, Sheikh Sayyid kommt in die Moschee, sagen wir beispielsweise, Salat al-Isha wird um 19 Uhr gebetet und er kommt schon um 6:30 Uhr, er macht seine Gebetswaschung, er betet 2 Rakat, dann hört er den Muazzin, dann sagt er demnach, was der Muazzin sagt, dann betet er seine freiwilligen Gebete und dann kommt erst dann erst kommt die Pflicht. Unsere Krankheit ist, dass es uns oftmals schwerfällt. Und jeder muss ehrlich zu sich selbst sein. Wenn wir schon in die Moschee gehen zum Beten, und jeder kann sich das selbst beantworten, wer von uns ist so, dass er sagt, ich möchte heute Viertelstunde vor der Iqama da sein, dass ich in Ruhe den Adhan höre, dass ich den Adhan nachspreche und dass ich auf keinen Fall Takbirat Ihram verpasse. Wer von uns? Ohne dass man antwortet. Die meisten von uns, und wir sind alle bedürftig in dieser Hinsicht, wenn wir wissen, Iqama ist um 19 Uhr, dann fahren wir um 19 Uhr von zu Hause los. Oder wir fahren um kurz vor 19 Uhr und dann kommen wir spät, dann verpassen wir Takbirat al-Ihram. Und das ist unser heutiger Zustand. Und dann wundern wir uns, indem wir sagen, ich genieße gar nicht so richtig das Gebet. Natürlich genießen wir es nicht. Wie sollst du etwas genießen, wenn wir zu Hause gerade voll abgelenkt waren, dann steigst du schnell ins Auto, dann flitzt du schnell runter, du schnallst dich nicht an, du hörst, wie das Auto die ganze Zeit piepst und dann parkst du schnell, dann gehst du in die Moschee und dann gehst du ins Gebet, die erste Raka hast du vielleicht verpasst, dann betest du, dann holst du die erste Raka nach, dann sagst du Salam, Salam. Jeder von uns muss sich das stellen, aber wie erwarten wir, dass wir dann am Ende vom Gebet da sitzen und sagen, boah, Alhamdulillah, das hat sich richtig gut angefühlt. Schwer bis unmöglich. Aber derjenige, der darauf achtet, der frühzeitig kommt, deswegen sehen wir manche nach dem Gebet, du siehst ihre Ruhe in ihnen und der andere ist hektisch. Sogar er gibt den Salam, dann steht er auf, er muss wieder gehen. Wir machen kein Azkar, wir machen keine freiwilligen Gebete, nichts. Warum? Weil wir das Gebet traurigerweise oftmals als einen Akt sehen, den wir schnell hinter uns bringen wollen, aber das Gebet nicht so beten oder nicht diese tiefgründige Gründe verstanden haben, die das Gebet wirklich mit sich nehmen. Und das ist ähnlich, der Sheikh hat das Beispiel gegeben, wie mit dem Sport. Wir haben einige Sportler, einige Ex-Trainer unter uns, dass wenn du beispielsweise Ja, niemand von uns würde jetzt zu einem Fußballspiel gehen, ohne sich warm zu machen. Gibt es vielleicht manche, aber der wird es dann bereuen. Aber selten wirst du hingehen und du sagst, du ziehst dich um und jetzt ist Anpfiff, jetzt gehe ich rein und dann werde ich gute Leistungen bringen. Du wirst ja auf jeden Fall, ja nee, mit Sicherheit wirst du dir eine Zerrung zuziehen oder ähnliches. Aber diesen Aspekt, warum das erwähnt ist, ist einfach nur, dass man das gleichstellen kann mit den Gebeten. Du gehst hin, du machst dich warm, du läufst ein paar Runden, dein Körper wird warm, du bist jetzt bereit für das, was jetzt kommt. Du bist bereit für die Hauptpflicht sozusagen. So ist das, also ähnlich ist das mit dem Gebet. Wenn du direkt reingehst, wirst du dir natürlich jetzt keine Zerrung zuziehen im Gebet, aber die Konzentration ist nicht da. Und so sehen wir, die Geschichte, der Scheich hat ein paar Gleichnisse erwähnt, die wirklich in unserer Sprache wirklich krass sind, subhanallah. Omar ibn Abdulaziz, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm und seinem Vater wohlgefallen haben. Sein Vater ist Abdulaziz ibn Marwan. Der hat seinen Sohn geschickt zu Salah ibn Kaysan.
Salah ibn Kaysan.
Salah ibn Kaysan, der war sein Lehrer gewesen. Hat ihm gesagt, geh dahin. Yani sein Vater war sozusagen der Amir. Und hat ihm gesagt, geh dahin, um dort zu lernen. Und er geht zu diesem Gelehrten. Von Masr, oder Makfashi?
Wo kann ich von Masr, Abdulaziz?
Nein. Sein Vater hat ja in Ägypten gelebt und er hat in Al-Madina ist er zu seinem Lehrer gegangen. Wenn wir solche Aussagen hören, weil wir oftmals nicht diese Stufe haben, denken wir uns kommen solche Aussagen manchmal vor wie so Geschichten, die man so erzählt. Ne? Und am Ende sagen wir, wow, voll die schöne, krasse Geschichte ist das. Aber wir realisieren das nicht, weil das für uns so aus einer ganz anderen Welt vorkommt. Eines Tages hat Umar ibn Abdulaziz hat Takbirat Ihram verpasst. Takbirat Ihram ist das erste Allahu Akbar im Gebet. Die darauffolgenden sind Takbir, aber Takbirat Ihram am Anfang ist das erste Mal Allahu Akbar im Gebet. Und sein Lehrer hat gemerkt, dass er nicht da war. Aber er hat mitgebetet, aber er hat gemerkt, dass er Takbirat Ihram verpasst hat. Und dann hat er zu ihm gesagt, was hat dich beschäftigt, dass du Takbirat Ihram verpasst hast? Und dann hat er gesagt, ich war beschäftigt damit, meine Haare zu kämmen. Das ist eigentlich auch nichts Negatives, weil das heißt, man soll sich schön machen, man soll sich wohlfühlen, wenn man in die Moschee geht. Er war damit beschäftigt, seine Haare zu kämmen. Und dann hat er seinem Vater eine Nachricht geschickt und hat ihm gesagt, ich wollte dir sagen, dass dein Sohn Takbirat Ihram verpasst hat und das war der Grund. Sein Vater hat ihm wieder eine Nachricht zurückgeschickt zu seinem Lehrer, hat ihm gesagt, wenn du diese Nachricht von mir erhältst, dann komm mit Umar ibn Abdulaziz, yani mit meinem Sohn, und komm zu mir nach Ägypten. Die gehen zu ihm und er fragt ihn, mein Sohn, was hat dich dazu geleitet, dass du Takbirat Ihram verpasst hast? Wir reden über Takbirat Ihram. Wir reden nicht, er ist von der Religion des Islam ausgetreten, er hat jetzt aufgehört zu beten. Wir reden über Takbirat Ihram. Deswegen sage ich, das ist ja das Krasse, was man sich sozusagen gar nicht vorstellen kann. Wir reden über Takbirat Ihram. Er war im Gebet. Er hat sogar mit Sicherheit die erste Rak'a erreicht, aber er hat Takbirat al-Ihram verpasst. Und hat ihm gesagt, mein Sohn, was hat dich denn dazu gebracht, dass du Takbirat al-Ihram verpasst hast? Und er hat ihm gesagt, mein Vater, ich war damit beschäftigt, mich zu richten für das Gebet und hat mir die Haare verschönert, gekämmt. Und dann hat er befohlen, dass man mit einer Schere kommt und dann hat er ihm eine Glatze geschnitten, hat er ihm die Haare komplett abgeschnitten. Hat er gesagt, wenn das der Grund ist, dass du Takbirat al-Ihram verpasst, dann ist das nichts Gutes für dich. Und deswegen sehen wir, wie Umar ibn Abdulaziz später, was für ein gerechter Herrscher das war. Warum? Weil sie gemäß dieser Sache erzogen worden sind. Oder Mohammed al-Fatih, derjenige, der Konstantinopel erobert hat. Als sie Konstantinopel erobert haben, hat er zu seinem Heer sozusagen gesagt, wir wollen, nicht zu seinem Heer im Sinne von Herr, sondern zu seinem Heer, seiner Armee und so weiter und so fort, hat er gesagt, wir möchten ein Gebet beten, einfach nur aus Grund der Dankbarkeit. Und dann hat er gesagt, aber ich habe eine Voraussetzung, wir lassen denjenigen vorbeten, der niemals das Fajr-Gebet in der Gemeinschaft verpasst hat, seitdem er die Reife erreicht hat. Du musst dir vorstellen, das waren rechtschaffene Menschen zu der Zeit. Und dann hat sich aber niemand ergeben und dann hat er das Gebet geleitet. Und dann hat er gesagt, eigentlich war das eine Sache, die ich zwischen mir und Allah subhanahu wa ta'ala lassen wollte, aber diese Voraussetzung finde ich in mir wieder. Noch nie habe ich das Gemeinschaftsgebet, das Morgensgebet in der Gemeinschaft verpasst, seitdem ich die Reife erreicht habe. Das heißt, auch hat der Sheikh ein Beispiel genannt von Ma'mun, der Sohn von Harun al-Rashid, der zu seinem Lehrer Al-Kisai gegangen ist, ja, und der Lehrer hat ihn mit einem Stock, so, der hat ihn geschlagen, ohne jeglichen Grund. Und das erwähnt der Sheikh, um zu zeigen, wie die Erziehungsmaßnahmen damals waren oder was sich die Leute gemerkt haben. Er wurde geschlagen ohne Grund und er hat das einfach nicht vergessen. Bis zu dem Tag, an dem er Herrscher wurde, und es war bekannt, dass er ein guter Herrscher war. Und irgendwann hat er den Lehrer zu sich rufen lassen, hat gesagt, du hast mich vor 20 Jahren du hast mich geschlagen, grundlos, was war der Grund? Hat er gesagt, ich habe das gemacht, weil ich wusste, dass du der Führer der Gläubigen wirst, einfach nur, dass du dir bewusst bist, dass man eine Ungerechtigkeit niemals vergessen wird. Das heißt, im Sinne von, du bist jetzt der Herrscher, wenn du deinem Volk oder irgendjemandem irgendeine Ungerechtigkeit antust, sei dir sicher, dass er das nicht vergessen wird, dass er sein Recht nehmen wird bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das nehme ich einfach nur, um zu zeigen, die Wichtigkeit des Gebetes, die Wichtigkeit der freiwilligen Gebete, dass wir versuchen, diese nicht zu vernachlässigen, dass wir versuchen, dran zu bleiben und einfach immer wieder vor Augen zu rufen und immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass das Gebet mehr ist als einfach nur eine Abhandlung. Das Gebet ist das Seil oder ist der Kontakt zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen immer mehr Nawafil zu machen, yani, schützt auch. Ja, und deswegen, yani, mit nichts nähert sich mir Allah subhanahu wa ta'ala, yani Allah azza wa jalla sagt in einem Hadith, mit nichts nähert er sich mehr als mit der Pflicht. Und dann kommen die Nawafil. Mit nichts nähert er sich mir als mit der Pflicht und dann macht er weiter mit freiwilligen Taten, bis ich das Ohr bin, mit dem er hört und so weiter und so fort. Das heißt, die freiwilligen Taten, liebe Geschwister, in jeglicher Hinsicht bringen alle nur Khair und das schützt die Pflicht. Und da sollten wir uns immer und immer wieder vor Augen rufen. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.